Rundfunks. Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Hallo und willkommen zur heutigen Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße Martina Schneiberkova. In die Tschechoslowakei der 1950er und 1960er Jahre führen wir Sie in unserem heutigen Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Wir stellen Ihnen den damaligen Staatspräsidenten vor, der inzwischen übrigens mit Recht in Vergessenheit geraten ist. Nicht in Vergessenheit geraten aber ist der Kunsthistoriker und Schriftsteller Zdeněk Primus. Ein Gespräch mit ihm bringen wir im heutigen Kultursalon. Für diejenigen, die mit Radio Prag Tschechisch lernen, ist diesmal eine sportliche Lektion vorbereitet. Bleiben Sie dran! Der tschechoslowakische Staatspräsident Antonín Novotný steht eher selten im Fokus historischer Betrachtungen. Dabei war er fast 15 Jahre lang auch erster Sekretär des Zentralkomitees der KPČ und damit ranghöchster Mann in der kommunistischen Staatspartei. In den politischen Chefposten wurde Novotný im September 1993. Vor dem Hintergrund seiner politischen Laufbahn spiegelt sich ein ganzes Kapitel der tschechischen Geschichte wider. Mehr von Jitka Mladková.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
1921 wurde die Kommunistische Partei der Tschechoslowakei gegründet. Noch im Gründungsjahr trat ihr Antonín Novotný bei. Er war damals erst 17 Jahre alt. Der gelernte Maschinenschlosser etablierte sich in der KPČ. Schon 1935 nahm er am 7. Weltkongress der Kommunistischen Internationale in Moskau teil. 1941 wurde ihm seine Parteiarbeit zum Verhängnis. Die Nazis verhafteten Novotný wegen illegaler Tätigkeit für die mittlerweile verbotene KPČ und verschleppten ihn ins KZ Mauthausen. Er überlebte aber die langen Jahre der KZ-Haft. Nach dem Krieg wurde Antonín Novotný leitender Sekretär der Prager KP und nahm im Februar 1948 aktiv an der Machtübernahme durch die Kommunisten teil. 1951 wurde er Mitglied des Zentralkomitees der KPČ. Zielstrebig verfolgte er nun weiter seine Parteikarriere mit dem Ziel, ganz an die Spitze zu gelangen. Das gelang bereits zwei Jahre später. Novotný avancierte zum ersten Parteisekretär, so damals der offizielle Titel des obersten Parteifunktionärs und faktischen Landesherrschers. Novotný habe bald sehr gut gelernt, den Parteiapparat zu manipulieren, sagt der Historiker Zdeněk Doskočil vom Prager Institut für zeitgenössische Geschichte.
Das war eine seiner besonders ausgeprägten Fähigkeiten und zugleich auch die Voraussetzung dafür, dass er sich in ranghohe Machtpositionen hocharbeiten konnte. Zunächst wurde er als Sekretär für die Organisierung der Parteiagenda ausgewählt, weil man glaubte, er sei ein Mann ohne politische Ambitionen. Das Kalkül ging nicht auf. Genauso wie bei der Wahl von Ceausescu zum Vorsitzenden der rumänischen Kommunistischen Partei 1965, als man von denselben Prämissen ausgegangen war. In beiden Fällen war es ein fataler Fehler. Es zeigte sich, dass die Arbeit im Parteiapparat und die Kaderpolitik Novotnys Stärke war.
Schon nach 1948 knüpfte Novotný gute Beziehungen zu sowjetischen Diplomaten. Sein Aufstieg in das Zentralkomitee der Partei habe ihm den Weg zu engeren und ab da auch offiziellen Kontakten mit ihnen geöffnet, schreibt der Historiker Karel Kaplan in seinem Buch Antonín Novotný, der Aufstieg und Fall des Volksapparatschiks. Zitat.
Schon am 3. Oktober 1951 traf Novotný auf eigene Initiative mit einem Mitarbeiter der sowjetischen Botschaft in Prag zusammen. Es war der dritte Sekretär Svonkov. Novotný informierte ihn über die Situation im zentralen Sekretariat der KPČ nach der Abberufung des Generalsekretärs der Partei, Rudolf Slansky. Novotný sprach über eine Gruppe seiner Mitarbeiter im Parteisekretariat, die sich während des Zweiten Weltkriegs in westlichen Staaten aufgehalten hatten. Viele von ihnen waren Juden. Außerdem schwärzte er einige Parteifunktionäre an.
Die politische Atmosphäre in der damaligen Tschechoslowakei war düster. Anfang der 1950er Jahre gab es 422 Arbeitslager im Land, in denen schon im Mai 1950 allein im tschechischen Teil der Republik rund 11.000 Menschen aus politischen Gründen eingesperrt waren. In den Schauprozessen gegen politische Gegner wurden Todesstrafen gefällt und hohe Gefängnisstrafen verhängt. In den Jahren 1951 und 1952 erreichten die stalinistischen Säuberungen auch die Parteispitze. 11 Mitglieder des Zentralkomitees wurden hingerichtet, unter ihnen auch der erste Parteisekretär Rudolf Slansky. Karl Kaplan schreibt in seinem Buch über einen weiteren Besuch Nowotnys in der sowjetischen Botschaft.
Nach der Verhaftung von Rudolf Slansky berichtete er am 29. November 1951 über die Atmosphäre in der Partei und unter der Bevölkerung. Bei dieser Gelegenheit beschwerte sich Nowotny beim Botschaftsrat Tarakanow über Schwierigkeiten, die er bei seiner Arbeit im Parteisekretariat zu bewältigen habe. Als Grund führte Nowotny an, er könne nicht allen Mitarbeitern voll vertrauen.
Durch seine Besuche in der sowjetischen Botschaft schaffte sich Nowotny eine gute Ausgangslage für den nächsten Karriereschritt. Nach dem überraschenden Tod von Staatspräsident Antoni Sabotodzki im Jahr 1957 gewann er mit Unterstützung Moskaus den Machtkampf hinter den Kulissen. Am 19. November 1957 wurde Nowotny auch zum Staatspräsidenten gewählt. Während seiner Präsidentschaft kam es noch zu den letzten politischen Hinrichtungen. Die letzte fand am 17. November 1960 statt. Im selben Jahr setzte Nowotny durch, den sozialistischen Aufbau in der Tschechoslowakei offiziell als beendet zu verkünden. Von nun an sollte das Land, umbenannt in Tschechoslowakische Sozialistische Republik, CSSR, den Weg zum Kommunismus einschlagen. In der neuen Verfassung von 1960 wurde die führende Rolle der Kommunistischen Partei verankert. Um die Mitte der 1950er Jahre herrschte in der Tschechoslowakei nach Meinung des Historikers Doskočil das konservativste Regime im mitteleuropäischen Raum. Obwohl Nikita Chruschtschow in seiner Geheimrede auf dem 20. Parteitag der KPdSU im Februar 1956 die Verbrechen seines Vorgängers Stalin verurteilt hatte und damit die Tauwetterperiode begann. Und wie reagierte Nowotny?
Nowotny setzte sich in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre dafür ein, dass die Thesen der Chruschtschow-Politik, einschließlich der Rehabilitierung von politisch verfolgten Personen, keine besondere Anwendung in der tschechoslowakischen Praxis fanden. Als aber Chruschtschow Anfang der 1960er Jahre eine neue Welle der Entstalinisierung losstieß, hatte sich auch die Lage in der Tschechoslowakei bereits etwas gewandelt. Unter anderem hing dies mit einer starken Wirtschaftskrise in der CSR zusammen. Diesmal identifizierte sich Nowotny mit Chruschtschows Thesen. Sie sollten nämlich seine persönliche Legitimation untermauern und ihm auch dabei helfen, alte Apparatschiks definitiv aus der Politik zu verdrängen. Um die Jahre 1962-63 fing er an, einen neuen Kurs einzuschlagen. Mit etwas Verspätung kam es auch zu einer teilweisen Liberalisierung. Kurz darauf kam es in der Sowjetunion allerdings erneut zu einer politischen Wende. Leonid Brezhnev wurde neuer Staats- und Parteichef und die Sowjetunion trat den Weg einer gewissen Restalinisierung an.
Als Chruschtschows Anhänger warf Nowotny sogar Brezhnev vor, seinen Vorgänger von der Politszene abgeschossen zu haben, was ihm der Sowjetführer nie verzieh. An Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit mangelt es dem tschechoslowakischen Partei- und Staatsoberhaupt sicher nicht. Er war sogar überzeugt, er sei der konsequenteste Kämpfer für die Reinheit des Marxismus. Dazu Karel Kaplan.
Ranghohe Parteifunktionäre haben diese Rolle Nowotnys passiv wahrgenommen, obwohl sie von seinen Wissenslücken auf dem Gebiet des Marxismus wussten. Seine dürftigen Kenntnisse erlangte er nach dem Februar 1948 in einem Schnellkurs für Bezirkssekretäre. Danach hat er sich nicht mehr mit dem Studium der kommunistischen Klassiker gewidmet. Der Marxismus schrumpfte in seinem Kopf zu ein paar geläufigen Definitionen über den Klassenkampf, über Basis und Überbau, Diktatur des Proletariats und ähnliches. Das reichte ihm für die gesamte Amtszeit.
Antonin Nowotny verstand es aber auch, sich die Loyalität wichtiger Parteigenossen zu sichern.
Als erster Sekretär des ZK der KPJ und vor allem als Präsident verfügte Antonin Nowotny über große Geldsummen. Über ihre Verwendung entschied er alleine, ohne dass es in seinem Protokoll festgehalten oder kontrolliert wurde. Aus den Parteifonds, die aus den staatlichen Quellen stammten, wurden in der Regel verschiedene kommunistische Parteien im Ausland unterstützt. Als ein Sonderposten im Staatsbudget wurde unter Nowotny auch der Fonds des Präsidenten in Höhe von 7,5 Millionen Kronen pro Jahr errichtet. Aus diesem Fonds verteilte er an alle Mitglieder der Parteiführung und die Sekretäre des Zentralkomitees weiße Briefumschläge mit Bargeldprämien, von denen sie wiederum kleinere oder größere Beträge in die Parteikasse zurückzahlten. Parteibeiträge oder Steuern zahlte niemand.
Doch auch nach außen hin pflegte Nowotny sein Image des beliebten Volksführers. Er reiste oft durch die böhmischen Lande zu verschiedenen Treffen mit Arbeitern und Landwirten und steuerte gerne besserwisserische Ratschläge bei. In den Jahren 1964 bis 1967 weicht die Entwicklung in der Tschechoslowakei immer mehr von der sowjetischen ab. Dies geschieht zum Teil mit Nowotnys Zustimmung, zum Teil gegen seinen Willen. 1967 versucht er, den Liberalisierungsprozess zu stoppen und umzukehren. Doch es gelingt ihm nicht und er verliert schnell den Boden unter den Füßen. Nowotny wird letztlich nur noch als Symbol vergangener Zeit geduldet. Eines der größten Probleme, die er während seiner Amtszeit nicht zu reflektieren verstand, war seine Beziehung zur Slowakei. Zdeněk Doskočil.
Nowotny hatte eine etwas kritische Beziehung zu den Slowaken und die Probleme der Slowaken hat er tatsächlich nicht verstanden. Darin hat er sich aber von anderen tschechischen Mitgliedern des Politbüros kaum unterschieden.
Doskočil spricht diesbezüglich vom Pragozentralismus. Offiziell wurde dies das Prinzip des sogenannten demokratischen Zentralismus genannt. Anfang 1968 sind Nowotnys Tage definitiv gezählt. Am 5. Januar wird er vom reformwilligen Flügel der Parteispitze als erster Parteisekretär abgewählt und durch Alexander Dubček ersetzt. Unter dem Druck der Medien, die bereits liberal beeinflusst und nicht mehr zensiert werden, tritt Nowotny am 28. März zudem von seinem Präsidentenamt zurück. Auf welche Weise habe Genosse Nowotny persönlich dazu beigetragen, dass die Slowaken so viel Misstrauen ihm gegenüber spürten? Diese rhetorische Frage stellte der spätere Parteichef Gustav Husák im März 1968 bei einer der vielen öffentlichen Diskussionen mit Politikern. Husáks Antwort:
Die Einstellung von Genosse Nowotny zur nationalen Frage war von Anfang an falsch. Er hat diese Frage ignoriert, er hat so vehement die Einheit in allen Bereichen hervorgehoben, dass er sie in allen Bereichen zerstört hat. Er sieht nicht, dass es hier auch eine andere Nation gibt, oder erkennt sie zwar verbal an, stellt sie aber in Wirklichkeit als geringfügig hin. Durch sein konkretes Vorgehen demütigt und beleidigt er sie.
Antonín Nowotný zog sich tief verbittert als Opfer des Prager Frühlings aus dem öffentlichen Leben zurück. Am 28. Januar 1975 ist er in Prag gestorben.
Die Sendereihe Kapitel aus der tschechischen Geschichte hat für Sie diesmal Jitka Mládková gestaltet. Für diejenigen, die an unserem Tschechischkurs teilnehmen, ist die folgende Lektion bestimmt, die im Zeichen des Sports steht. Am Mikrofon ist Markéta Kachlíková.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Das tschechische Tennis.
Tennis?
Macht in der letzten Zeit von sich hören, vor allem dank der Wimbledon-Siegerin des vergangenen Jahres, Petra Kvitová. Tennis hat hierzulande nicht nur herausragende Spielerinnen und Spieler, sondern auch eine eigene Terminologie. und die interessiert uns im heutigen Sprachkurs. Die Tennissprache ist stark vom Englischen beeinflusst. Häufig werden englische Worte im Tschechischen gebraucht, doch trotzdem gibt es auch tschechische Ausdrücke bei dieser Sportart. Tennis ist ein Ballspiel, das von 2 oder 4 Spielern gespielt wird. Spielt ein Spieler gegen einen anderen, so wird dies Einzel. Im Tschechischen allerdings Doppelspiel,
Dvojhra,
genannt. Spielen je 2 Spieler gegeneinander, wird dies im Deutschen Doppel, im Tschechischen allerdings Viererspiel,
Čtyřhra,
beziehungsweise
Debel,
genannt. Ein Tennisspieler ist ein
Tenista.
Eine Tennisspielerin ist eine
Tenistka.
Bitte nicht verwechseln mit einer
Teniska.
Dabei handelt es sich um einen Sportschuh, einen Tennisschuh. Um Tennis zu spielen, braucht man einen Schläger,
Raketa,
und einen Tennisball,
Tenisový míček,
oder
Tenisák.
Gespielt wird auf einem Spielfeld,
Tenisový dvorec,
oder
Kurt,
das durch das Netz,
Síť,
in der Mitte geteilt wird. Das Spiel beginnt mit einem Aufschlag,
Podání,
oder
Service.
Wer bei einem Match siegen möchte, muss eine vorher festgelegte Anzahl von Sätzen
Sete
gewinnen. Ein Satz unterteilt sich in einzelne Spiele.
Hey.
Während eines Spiels müssen Punkte erzielt werden. Bei einem Spielstand von 40-40 spricht man vom Einstand.
Schoda.
Der darauffolgende Punkt wird als Vorteil
Výhoda
bezeichnet. Der Gewinnschlag eines Satzes ist ein
Setball.
Der Siegesschlag ist ein
Matchball.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Den Tschechischkurs hat für Sie Markéta Kachlíková vorbereitet. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Zdeněk Primus hat immer viel geschrieben. Studien, Katalogtexte und Bücher, hauptsächlich über die bildende Kunst des 20. Jahrhunderts. Seinen ersten belletristischen Text aber verfasste er im Alter von bereits 57 Jahren. Es war der Versuch, ein Stück Familiengeschichte zu verarbeiten, die Geschichte der Generation seiner Eltern, die geprägt war vom Krieg. Geboren wurde Primus 1952 im mährischen Brünn als Sohn einer deutsch-tschechischen Familie. 1977 emigrierte er nach Deutschland. Vergangenen Dienstag hat er im Tschechischen Zentrum Berlin aus seinem Werk »Ich bin tot« gelesen. Radio Prag hat in der Senderei Aviso darüber berichtet. Alle, die nicht dabei sein konnten, haben nun die Gelegenheit, Zdeněk Primus in unserem Kultursalon kennenzulernen. Das Gespräch mit ihm hat Gerald Schubert geführt.
Gast im Studio ist heute Herr Zdeněk Primus. Er ist hier als Schriftsteller, so haben wir uns kennengelernt, aber von seiner Ausbildung her ist er eigentlich Kunsthistoriker und hat auch eine persönliche deutsch-tschechische Vergangenheit, und über all das wollen wir heute sprechen. Guten Tag, Herr Primus.
Guten Tag.
Herr Primus, Sie sind 1952 geboren, und zwar im südmährischen Brünn. Und am Klappentext Ihres Buches »Ich bin tot«, Sem Mrtev, über das wir heute noch sprechen wollen, steht, dass Sie aus einer deutsch-tschechischen Familie kommen.
Mein Vater ist ein Deutscher, ein Sudetendeutscher, der auch im Krieg gekämpft hat. Der hat meine Mutter irgendwann 1950 kennengelernt, und die war eine Tschechin. Und mit uns Kindern hat man nur Tschechisch gesprochen.
Also der Vater war Deutscher. Unsere Hörer mögen sich jetzt fragen, warum er dann nach dem Krieg, als sie 1952 geboren wurden, noch hier waren. Sehr viele Deutsche wurden nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben. Vielleicht können Sie noch erzählen, wie das in Ihrer Familie konkret abgelaufen ist.
Also er ist mit 16,5 in den Krieg gezogen. Und er ist mit 19, nach 1,5 Jahren Gefangenschaft in Russland, ist er zurückgekommen. Und da mein Vater sehr jung war, dann suchte man die Unterstützung durch die Nachbarn. Also die mussten unterschreiben, dass mein Vater nichts Schlimmes verbrochen hat und dass die ihn kannten schon in der Kindheit. Und wenn man 13 Unterschriften gefunden hat, vielleicht waren es 17, ich weiß jetzt nicht mehr, dann eine Behörde hat entschieden, dass er bleiben konnte.
Er wollte offensichtlich bleiben, hat sich das dann später geändert? Sehr viele Menschen wollten ja emigrieren aus der dann schon kommunistischen Tschechoslowakei. Gab es da bei Ihnen in der Familie auch Versuche? Und wie ist es dann letztlich dazu gekommen, dass Sie selbst das Land verlassen haben?
Also mein Vater hat es versucht ein paar Mal. Und ihm wurde eigentlich nicht klar, dass er konnte richtig auswandern. Ganz offiziell, das hat er irgendwie nicht gecheckt. Und 1969 haben wir versucht, mit meinem Vater nach Österreich zu gehen, aber wir wurden an der Grenze aufgehalten. Unsere Pässe wurden weggenommen und dann lief es nicht mehr. Und dann habe ich es jedes Jahr versucht, ganz alleine, ohne mit ihm eigentlich zu reden, raus aus der Tschechoslowakei zu kommen, weil ich wollte unbedingt studieren und ich wollte etwas aus mich machen und hier durfte ich nicht studieren und viele Freunde von mir, also die verfielen dem Alkohol zum Beispiel oder einfach, die wussten nicht mehr weiter und ich wollte nicht so ändern. Und dann 1977 ist es mir endlich gelungen, rauszukommen und meinem Vater habe ich es einen Tag vor der Abreise, habe ich ihm gesagt, ich komme nicht mehr zurück. Das war keine offizielle Ausreise, das war einfach, ich habe ein Visum nach Frankreich und Benelux bekommen und zuerst hat er gemacht, was wirst du dort machen und so, mit deiner Sprache ist es nichts und so. Und dann habe ich ihm das erzählt, was ich vorhabe und er hat gesagt, du hast dich richtig entschieden. Und 2,5 Jahre nach mir ist er auch gekommen.
Sie waren dann 25, wenn ich richtig rechne, als Sie 1977 emigriert sind. Sie haben Kunstgeschichte studiert, in Deutschland konnten Sie dann studieren. War das schon vorher angelegt in Ihnen oder wurden Sie dann in Deutschland erst inspiriert zur Wahl dieses Studiums?
Ich mochte immer die Antike sehr, immer. Und ich wollte eigentlich klassische Archäologie studieren. Aber als ich erfahren habe, dass ich außer Deutsch noch Englisch, Französisch, Italienisch, Latein und Altgriechisch lernen muss, das war mir einfach zu viel. Dann habe ich Kunstgeschichte studiert und die klassische Archäologie und Germanistik, dann habe ich als Nebenfach genommen. Dann musste ich nur 3 Sprachen lernen, das war schon okay. Und das war eine richtige Entscheidung.
Jetzt waren Sie in Deutschland als halber Deutscher, der aber anfangs mit der Sprache wahrscheinlich noch Schwierigkeiten hatte. Haben Sie sich sehr fremd gefühlt oder sind da Ihre Wurzeln dann doch relativ schnell durchgekommen und haben Sie sich in Deutschland dann überraschend schnell doch heimisch gefühlt?
Das ist eine wichtige Frage. Also ich bin nach Deutschland gekommen und ich habe gesagt, jetzt bin ich bin hier zu Hause, das sind meine Wurzeln und ich habe mich nie benommen wie ein Ausländer. Und dadurch wurde ich nie wie ein Ausländer wahrgenommen. Mein Deutsch ist übrigens jetzt viel schlechter, als es früher gewesen ist, weil ich so wenig Deutsch spreche. Aber ich hatte gar keine Schwierigkeiten. Ich fühlte mich wohl und ich hatte nie sogenannte Emigrantenträume. Das hatte ich nie gehabt. Alle anderen hatten es, weil ich war zu Hause im Grunde.
Emigrantenträume sind schlechte Träume?
Nein, das sind Träume. Das sind Träume, dass man plötzlich wieder in dem alten Land ist und darf nicht mehr raus. Sowas hatte ich nie.
Sie sind dann aber wieder ins alte Land zurückgekehrt, aber erst in den 90ern nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. 91?
91.
Was hat Sie bewogen, dann doch wieder eine alte Heimat aufzusuchen?
Nein, überhaupt nicht. Ich wollte überhaupt nicht zurück. Ich habe eine Amerikanerin kennengelernt und ich habe mich verliebt. Und der wurde angeboten, nach Prag zu gehen, um hier eine Fotogalerie zu leiten. Und dann habe ich in Frankreich eine Ausstellung gemacht und da habe ich jemand von FAMU, von der Filmhochschule, kennengelernt. Und wir haben uns ganz gut verstanden und hat gesagt, also wenn Sie schon nach Prag gehen, wollen Sie nicht unterrichten an der FAMU? Und wir haben gesagt, ich weiß nicht, ob ich das kann. Und dann meinte er, ja, Sie werden es sicher können. Und dann bin ich zurückgekommen, wegen der Liebe eigentlich. Und das war am Anfang euphorisch. Dann war es schwierig, dann war es sehr, sehr fremd und jetzt bin ich gelöst und ich bin sehr froh, dass ich hier bin.
2009 kam es noch zu einer kleinen Lebenswende. Sie haben sich der Prosa gewidmet, nachdem Sie vorher sehr viele Texte als Kunsthistoriker veröffentlicht haben, Fachliteratur in Ausstellungskatalogen, als Kurator von vielen Ausstellungen tätig waren. Jetzt plötzlich ein Prosa-Band. Was hat Sie dazu gebracht?
Also wenn ich sage, ich habe es geträumt, dann werden Sie mir nicht glauben. Also ich habe tatsächlich einmal in Spanien, konnte ich nicht schlafen in der Nacht, es war sehr heiß, und mir ist eine Idee für diese Novelle gekommen, also die mit dem Krieg etwas zu tun hat. Und ich habe einfach so, wie ich nicht schlafen konnte, dann habe ich es bis 7 Uhr früh im Geiste habe ich es zu Ende geschrieben. Und dann bin ich aufgestanden und die nächsten Tage habe ich mir Notizen gemacht und dann habe ich festgestellt, wenn ich 12 Seiten hatte, dass ich alles auf Deutsch geschrieben habe. Dann habe ich gesagt, okay, ich schreibe es zu Ende auf Deutsch. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, also diese Freiheit, also richtig Fiktion zu schreiben, das ist etwas anderes als in der Kunstgeschichte, weil da dient man im Grunde der Kunst. Aber hier war ich völlig frei. Und nachdem ich diese Novelle geschrieben habe, dann habe ich andere Kurzgeschichten und dann wieder Novellen und dann habe ich einen Roman geschrieben und das macht mir richtig Spaß.
In dem Text Ich bin tot, über den wir heute noch sprechen wollen und aus dem Sie ein Stück vorlesen werden, wir wollen nicht zu viel verraten, aber es geht darum, dass Kriegsteilnehmer an den Schauplatz ihrer Kriegserlebnisse zurückkehren und schon mit dem Ziel hinkommen, zwar sich vorher auszutauschen, aber alle leiden sehr psychisch und auch körperlich unter den Folgen des Krieges und eigentlich gehen die dorthin, um ihrem Leben und ihren Erinnerungen und ihrem Leiden ein Ende zu setzen. Am Ende des Buches gibt es dann so eine Szene, wo Leichen in einen Brunnen geworfen werden und Steine drauf, so quasi Deckel zu. Ist das wirklich ein gangbarer Weg oder ist das nicht die Verdrängung, die auch nicht funktioniert hat?
Nun, da muss man sagen, also das mit dem Brunnen, das hat der 16-, 17-Jährige gemacht. Der wollte es aufräumen sozusagen. Das war der Sohn von einem von den 5 Teilnehmern und er wollte sich befreien. Weil die haben es schon gemacht durch den Tod und er wollte sich auch befreien, er wollte es nicht mehr sehen, er wollte, dass es niemand mehr sieht. Es ist natürlich nicht der Weg, es ist einfach eine Fiktion. Ich habe es ganz stark machen wollen, so, aber die haben schon versucht, es zu verarbeiten. Also die sind auf die Insel gekommen und die haben geredet. Nach den 25 Jahren, nach dem Krieg, wo sie sich getroffen haben, sind sie endlich bereit, darüber zu sprechen.
Dann darf ich Sie bitten, aus dem Anfang Ihres Buches uns etwas vorzulesen.
Der erste Tag. Sie sahen wie Touristen aus, obwohl keiner von ihnen kurze Hosen oder ein kurzärmiges Hemd anhatte und alle gute Schuhwerk an den Füßen geschlossen und fest. Sie kannten einander offensichtlich gut. Dennoch wirkte jeder einzelne von ihnen für sich wie auch in der Gruppe auf eine eigenartige Weise unsicher. Als ob sie sich in einer neuen Situation befänden, in der die Regeln noch nicht festgelegt waren. Der Motor des Fischerbootes, das sie auf die Insel gebracht hatte, war schwach in der Ferne zu hören. Und den Männern klang noch der Satz im Ohr: Sie brauchen uns nicht abzuholen. Alles schon geregelt. Wir haben einen, der uns rüberbringt. Sie alle hatten nur leichtes Gepäck in ihren Rucksäcken, waren aber gut mit Essen ausgestattet, das sie in 2 Körben trugen. Zudem hatten sie 2 Angelruten dabei, allerdings kein Wasser, denn sie wussten von dem tiefen Brunnen mitten im Dorf. Das Dorf war über die Jahre verwildert und dadurch ziemlich verändert. Es war auf eine fast unwirkliche Art still, doch dafür, dass es ein totes Dorf war, hatte es eine erstaunlich gute Ausstrahlung. Überall waren Bäume und Hecken, mehr noch als früher, und aus den Wänden der Häuser wuchs Unkraut. Einige der Wände waren zwar eingestürzt, aber das Dorf war im Großen und Ganzen noch so, wie es damals gewesen ist. Die 5 Männer, die um den soliden, aus Steinen gebauten Brunnen in der Mitte des Dorfplatzes standen, betrachteten ergriffen und ohne zu reden das, was sie offensichtlich gut kannten. Sie gingen langsam umher, ohne dass sie ihr Gepäck abgenommen hätten, und bis einer sagte: Riecht genauso, wie ich es in Erinnerung habe. Oh ja, es riecht wunderbar. Oregano und Lavendel. Ich glaube, auch Rosmarin. Es riecht nach Arkadien. Bald wird man hier Et in Arcadia Ego lesen können. Ich wusste nicht, dass du ein Lateiner bist. Bin ich auch nicht. Bin nur hellseherisch.
Zdeněk Primus, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast gewesen sind.
Ich danke Ihnen.
Ich bin tot.
Jsem mrtev von Zdeněk Primus ist 2011 beim Verlag Aula in der Edition Literární Kabinett erschienen. Die Ausgabe ist zweisprachig. Und mit dem Kultursalon sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte vysílání rádia.